Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du, Herr, eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe, deiner Finger Werk, Herr, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Amen. Wir sehen hier das Bild einer Skyline einer großen Stadt. Es ist eine Stadt namens Seattle, liegt im Norden oder Nordwesten der USA. Bisschen geschüttelt worden in den letzten Jahren. Ein Naturhafen, Nordwesten oder im Bundesstaat Washington, etwa 700.000 Einwohner. Warum dieses Bild? Gerade von dieser Stadt. Okay, es ist eine Stadt in einem demokratischen Land. Und in einem demokratischen Land, da gehört es ja schon fast zu einem zum guten Ton, dass Menschen immer wieder auf die Straße gehen, um auf ihre Rechte hinzuweisen. Ist in Ordnung in einer Demokratie. Und so auch in dieser Stadt. Menschen befinden sich auf einem der großen Plätze, mitten in dieser großen Stadt, nach dem Motto, Masse ist Klasse. Eines der Instrumente einer Demokratie ist die Menge, die Masse. Man nennt es auch das Volk. Nur das Volk lässt dich regieren. Ohne die Stimmen des Volkes kommst du einfach nicht dazu. Ohne die Masse wirst du niemals zum Superstar, auch dann nicht, wenn Dieter Bohlen ein Lied für dich schreibt. Ohne die Masse machst du keine Karriere. Ohne die Masse wirst du niemals zu Geld kommen, denn wenn du ein Produkt entwirfst, versuchst es zu verkaufen, dann macht es die Masse. Und diese Masse, die beträgt zurzeit weltweit, was schätzt ihr, wie viel Menschkillen gibt's? Fast 8 Milliarden, genau. Noch nicht ganz, aber fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Um die 80 Millionen in Deutschland. Wer soll das noch überschauen? Wer soll da noch den Durchblick behalten? Und genau in dieser Masse soll mich der Gott der Christen wahrnehmen? Zunächst mal kaum zu glauben. Und deshalb versuchen Menschen auch, alleine zurechtzukommen. Alleine in der großen Menge, in der Masse. Und wie kommt man da am besten zurecht? Naja, man schließt sich sogenannten Subkulturen an. Also Subkulturen, das sind kleinere Gruppen innerhalb der großen Masse. Und diese Masse innerhalb eines Volkes, die hat auch eine Kultur. Das nennt man auch Kultur. Jedes Volk hat seine Kultur, hat seine Subkulturen, Unterkulturen, kleinere Gruppen. Das können Fanclubs sein, von Fußballclubs, von Sportlern, von irgendwelchen Sängern, von Schauspielern und so weiter. Oder es können Vereine sein, solche Subkulturen. Vereine, in denen man Tiere züchtet, gemeinsam angelt, Sport treibt, wandert, Schach spielt oder sonntagmorgens in einem Raum sitzt, gemeinsam Lobpreis macht in einer Gemeinde. Es können aber auch Interessengruppen sein. Und da fange ich jetzt nicht an aufzuzählen, weil da gibt es, nein, nicht so viele, wie es Menschen gibt, aber doch unzählbar viele Interessen. Jeder hat seine Interessen, hat seine Hobbys. Und jetzt muss man nur noch Gleichgesinnte finden und schon kann es losgehen. Dann gehöre ich dazu. Dann bin ich ein Insider. Wenn ich mich so kleide wie die anderen in der Gruppe, wenn ich denselben Musikstil habe wie die anderen in der Gruppe, wenn ich vielleicht die gleichen Tiere züchte wie die anderen in der Gruppe oder denselben Sport treibe und so weiter und so fort. Wir merken aber schnell, um was es in diesen Gruppen geht. Es geht um Interessen, persönliche Interessen, eigene Interessen. Vielleicht kann man deshalb auch so einsam sein in einer Gruppe. So auf sich selbst geworfen, in der großen Masse buchstäblich untergehen. Sogar auch dann, wenn man das Gleiche tut wie die anderen. Und da soll es tatsächlich jemand geben, der mich in dieser Masse sieht. Jemand, durch den ich persönlich in dieser Masse nicht untergehen soll. Jemand, der meine Einsamkeit spüren kann, ihr in geeigneter Weise begegnen kann. Jemand, der sich nicht nur für meine Hobbys und meine Interessen interessiert. Ich verrate es euch gleich, und für die meisten unter uns war es eh kein Geheimnis. Ja, es gibt ihn. Es gibt ihn tatsächlich. Und ich fand das schon faszinierend, was hier heute Morgen so vom Pult schon alles gesagt worden ist. Hast du mein Thema verraten? Nein. Tut sie nicht. Sie hält zu mir. Also es gibt diesen. Inmitten von fast 8 Milliarden Menschen hat er ein Auge auf dich. Auf dich. Auf dich. Auf dich auch. Genau. Auch auf mich. Ach so. Ja, aber nicht um uns bei jeder Kleinigkeit, die daneben geht, weil manche sagen ja schon, oh, der hat ein Auge auf mich. Wenn da was daneben geht, zack. Nein. Sondern weil ich als Mensch in seiner liebenden Gunst stehe. Das ist was anderes. Dass das so ist und warum das so ist, darum soll es heute in der Predigt gehen. Und ich gründe mich dabei auf einen Psalm im Alten Testament zu finden, natürlich, wo auch sonst, der Psalm 8. Die, die ihn ein bisschen kennen, die haben es schon gehört beim Eingangsgebet. Da habe ich diesen Psalm gebetet. Der damalige König Israels, König David, der hat darin Worte geschrieben, die gewaltiger nicht sein könnten. Ich lese aus Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel, die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ist das nicht gewaltig? Hier wird der Mensch in einer nie dagewesenen Weise wertgeschätzt. Du hast ihn, also den Menschen, um den geht's ja da, wenig niedriger gemacht als Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Als Menschen haben wir nur eine einzige Instanz über uns, und das ist der Schöpfer des Universums. Wir sind nur ein wenig niedriger als er. Leider haben das manche Menschen missverstanden, so als wäre es genau umgekehrt. Das könnte dadurch passiert sein, dass sie sich so ihr eigenes Bild von Gott gemacht haben. Und deshalb wissen sie auch genau, wie dieser Gott ist, wie dieser Gott handeln wird, was er mit einzelnen Menschen machen wird, wie sein Wesen genau ist, auf welche Weise er in Menschenleben eingreifen wird und wie auf keinen Fall. Diese Menschen wissen Bescheid. Sie haben ihr Bild von Gott festgelegt. Leider haben sie damit letzten Endes für sich selbst auch diesen Gott festgelegt. Nämlich als einen, der nur ein bisschen niedriger ist als der Mensch. Denn derjenige, der das Bild festlegen, der das Bild malen darf, der Künstler, der eine Skulptur formt, der ist doch der Schöpfer, oder nicht? Und deshalb ist für diese Menschen die Nachricht aus Psalm 8 auch wahrscheinlich gar nicht so wirklich Neues, aber letzten Endes vielleicht doch etwas sehr Demütigendes. Denn wenn diese Botschaft stimmt, und ich gehe davon aus, dass sie stimmt, dann müssen sie von ihrem hohen Ross wieder runter. Sie müssen sich wieder unter Gott stellen. Und der Super-GAU? Sie müssen ihr eigenes Bild von Gott verbrennen, wegwerfen, vernichten, was auch immer. Sich ein neues Bild schenken lassen, dieses wunderschöne Bild, das Gott selbst in ihr Herz malen möchte. Es hat mal jemand gesagt, Es gibt nur einen Gott und ich bin's nicht. Was für eine Erkenntnis, habe ich mir gedacht. Wow. Wenn die so in einem reift, ne? Es gibt nur einen Gott und ich bin's nicht. Super. Wer diese Erkenntnis nicht hat, für den kann es in diesem Zusammenhang dann leicht ganz anders ausgehen. Ich erinnere nur an die Geschichte von einem mit Namen Luzifer. Manche kennen ihn nur noch mit Hörnern, Pferdefuß und Schwanz. Aber in der Gegenwart Gottes war Luzifer der schönste Engel im Himmel. Luzifer, der Lichtengel, war wunderschön anzusehen. Er war intelligenter als alle Engel zusammen. So wird er in der Bibel beschrieben. Bis dahin alles im grünen Bereich. Aber eines Tages, da hat es ihn gepackt. Da war es ihm plötzlich nicht mehr genug, wenig niedriger zu sein als Gott. Urplötzlich wollte er sich von Gott nichts mehr sagen lassen. Er wollte selbst wie Gott sein. Und im Bibellesen unter uns, 1. Mose, kommt das vielleicht ein bisschen bekannt vor, er wollte sein wie Gott. Im Garten Eden hat er versucht, mit seinen listigen und schmierigen Worten genau diese Intention, diese Haltung seines Herzens an zwei Menschen weiterzugeben. Adam und Eva. Und plötzlich fanden es auch Adam und Eva viel besser, sie selbst zu entscheiden, was ist gut und was ist böse. Aber das war eine Lüge. Das war eine Lüge, die sich in der Menschheit bis heute fortgesetzt hat. Es gibt auch heute zumindest gefühlt viel mehr Lüge als Wahrheit auf dieser Erde. Ich erinnere nur an das Stichwort Fake News. Da gab es mal so einen Präsidenten. Aber die Fake News gibt es ja bis heute. Wundern muss uns das natürlich nicht. Wie hat Jesus zu Luzifer gesagt? Er ist der Vater der Lüge. Johannes 8,44. Luzifer auf jeden Fall wollte selbst den Thron im Universum besteigen. Aber sein Plan ging nicht auf. Es gibt eben doch noch einen, der größer ist. Gott hat ihn vom Himmel direkt auf die Erde geworfen. Und nun herrscht er auf der Erde von seinem Domizil aus, direkt hinter den Pforten der Hölle. Vom schönsten, vom hellsten Licht des Universums hinunter in die tiefste Finsternis. Und jetzt haust er auf der Erde und versucht, die Menschen in eine Finsternis zu ziehen, dauernden Unfrieden zu schüren. Dieser Unfrieden kommt gerade ein bisschen ganz nah, so östlich von uns. Er versucht es. Dazu noch eine Information, dachte ich mir vielleicht so über diesen Lichtengel. Satan ist nicht das Gegenüber Gottes. Er ist mit Gott nicht auf Augenhöhe. Gott ist allmächtig. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist allwissend. Und alle Weisheit ist bei Gott. Gott ist nichts unmöglich. Aber diese Eigenschaften treffen nicht auf den Teufel zu. Er kann nur an einer Stelle zur gleichen Zeit sein. Warum? Er ist ein Geschöpf. Er weiß nicht alles. Deshalb kopiert er auch immer wieder die göttlichen Ideen. Und das sollten wir uns auch nicht täuschen lassen. Wenn wir etwas sehen, was ja eigentlich in der Bibel beschrieben ist und jemand pervertiert ist und sagt, oh, das ist dämonisch, ah, das machen wir lieber nicht. Moment, wer hat es erfunden? Immer wieder in der Schrift nachschauen. Er ist ein Geschöpf. Er ist ein Engel. Ein gefallener Engel, dem seine Weisheit fehlt. Und damit befindet er sich unterhalb der Stufe der Erzengel, wie Gabriel oder Michael. Er ist nicht das Gegenüber Gottes. Warum betone ich das so? Das müssen wir wissen, wenn wir in Jesu Namen gegen ihn vorgehen müssen, so wie Jesus es uns gesagt hat. Matthäus 10, Vers 8 hat er uns aufgetragen, macht Kranke gesund. Übrigens, nur so nebenbei, hat Jesus da nicht gesagt, bittet Gott darum, dass er die Kranken gesund macht, sondern er sagt was? Macht Kranke gesund. Macht Aussätzige rein. Treibt böse Geister aus. Da kommt's jetzt. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Das müssen wir wissen, denn wir werden immer, immer auf der Siegerstraße sein, wenn wir im Namen Jesu unterwegs sind, weil Gott größer ist. Immer. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er alles nur möglich unternommen hat, um uns Menschen wieder auf die Siegerstraße zu bringen. Auf die Straße, von der Teufel Adam und Eva im Paradies abgedrängt hat. Und deshalb möchte ich da heute ein bisschen dafür werben, dass wir uns dieses wunderbare Bild von Gottes Liebe ins Herz malen lassen. Es ist ein Bild, das dir Würde verleiht. Darum ist das so wichtig. Ein Bild, das dir Würde verleiht. Ein Bild, das dir mit Achtung, mit Wertschätzung, mit Respekt begegnet. König David sagt, du Gott denkst an die Menschen, du nimmst sie an. Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Gekrönt, wir sind Könige. Und ich habe vorhin festgestellt, ich trage sogar die richtige Maske. Da steht außen Royal drauf. König. Ja, es gibt fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde und Gott sieht dich. Gott sieht dich, ist das nicht herrlich? Und es könnte alles so schön sein, wenn es da nicht etwas gäbe, was man menschliche Erfahrung nennt. Ich denke, jeder kennt es von uns. Also da steht einer morgens auf, zum Beispiel, steht einfach auf, geht ein paar Schritte und haut sich den großen Zeh an. Das merkt man da und da gleichzeitig. Also ihr merkt schon, irgendjemand spricht aus Erfahrung. Also wieder eine Erfahrung gemacht. In Zukunft, was wird derjenige machen? Licht an, hilft. Ja, nicht mehr aufstehen. Okay. Also lieber Licht an und Brille auf. Dann sieht man auch was. Ja? Also wir machen unsere Erfahrungen und dann ziehen wir Schlüsse daraus. Und jetzt lesen wir Psalm 8 vor dem Hintergrund persönlicher Lebenserfahrung. Naja, das sind ja gewaltige Sätze, die ich da lese in diesem 8. Psalm. Die sind schon richtig toll, aber es gehört nicht zu meiner persönlichen Erfahrung. Es mag schon sein, dass es möglich ist, was dort steht, aber ich erlebe es nicht so. Und schon haben wir das Dilemma. Das Dilemma, dieser Unterschied zwischen dem, was in der Bibel zu lesen ist und was wir so in unserem Alltag erleben. Ja, das ist nicht immer völlig deckungsgleich. Und in manchen Situationen vielleicht sogar gegensätzlich zu dem, was in der Bibel geschrieben steht. Und das kann dazu führen, dass sich ein Mensch einfach nicht mehr darüber freuen kann, dass er mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt ist. Vielleicht, weil er in seinem Denken so durcheinander ist mit all den Fragen, die noch nicht beantwortet sind und all dem, was er da nicht so erlebt. Ja, das kann einem Menschen schon zu schaffen machen. Die Realität der Bibel verglichen mit dem Gefühlten und ja, auch erlebten, persönlich realen, das kann dich regelrecht blockieren für das, was Gott dir so liebevoll mitteilen möchte. Und bis du dich versiehst, geht's dir auch schon durch den Kopf. Ach ja, das ist ja schön und gut, was der da redet, aber mit mir hat es nichts zu tun. Mein Leben verläuft völlig anders. Mein Leben verläuft nicht in den Bahnen, wo man von schön und gut reden könnte. Es verläuft nicht so, dass ich ein wenig niedriger bin als Gott. Überprüf ruhig immer wieder mal, was dir deine inneren Stimmen zu diesem Thema so zu sagen haben. Da rotiert manches im Köpfchen. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind uns an der einen oder anderen Stelle unseres Lebens vielleicht schon so oder ähnliche Gedanken mal so durch den Kopf geschossen. Die können sich einfach einschleichen. Vor allem dann, wenn dir das Leben einen Streich spielt. Dann, wenn es einfach nicht so geradlinig geht, wie man sich das wünscht. Wenn Schmerzen ins Leben kommen, wenn man mit Misserfolg zu kämpfen hat. Manche fühlen sich dann als einer von diesen 8 Milliarden, der in der Masse einfach unterzugehen droht. Und zwar ohne, dass es irgendjemand zu registrieren scheint. Da gibt es jetzt auch in Italien, gab es letzte Woche jetzt so ein grandioses, fällt mir gerade ein, so ein was grandios übles Beispiel. Da hat man eine 70-jährige Frau gefunden nach 2 Jahren an ihrem Tisch. 2 Jahre davor war sie gestorben. Saß sie an dem Tisch. Niemand hat es registriert. Das kann eine Realität sein, dass ein niemand registriert, ein irgendwie alle übersehen. Und deshalb werde ich auch nicht versuchen, das Blatt zu reden und sagen, Leute, das gibt's doch nicht, ich bilde ja euch alles nur ein und so. Das nicht. Es gibt auf manche Fragen des Lebens keine einfachen Antworten und keine schönen Lösungen. Und solange es gut geht im Leben, da kann man über solche Fragen ja schon einfach reden. Da fühlt man sich möglicherweise in so einem Psalm richtig zu Hause, sagt, oh, der spricht mir so aus dem Herzen, wenn man so auf Wolke 7 schwebt. Aber das geht eben nur so lange gut, wie es eben gut geht. Wenn die Zeiten sich ändern, sagt man das nicht so leicht. Und doch stehen diese Worte in der Bibel. Und jetzt wird's spannend, die haben tatsächlich den Anspruch, für alle Menschen zu gelten. Tatsächlich. Egal, welche persönliche Erfahrung du gemacht hast, dieses Wort gilt dir. Deshalb ist das auch manchmal so eine grandiose Herausforderung, was in der Heiligen Schrift steht. Und deshalb möchte ich euch auch Mut machen, heute Morgen diese Psalmworte nicht als Anspruch zu sehen, dem ihr jetzt irgendwie gerecht werden müsst, sondern diesen 8. Psalm als Realität deines Lebens zu verstehen. Das ist es. Das ist das, was du bist. Das ist das, was du geschenkt bekommen hast. Das gehört dir. Das bist du. Hier geht es um deine Stellung vor Gott. Und die ist so gewaltig, dass dir eigentlich der Atem stocken müsste, wenn du versuchen würdest, dir das mal so vor Augen zu malen. Lass es einfach mal so stehen. Diese Worte über dich, sie sind grandios, finde ich. Und hör dir auch an, wie du von König David auf diese Ehre und Herrlichkeit vorbereitet wirst in Vers 5. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Also König David stellte hier Fragen, die ja eigentlich gar keine Fragen sind. Man nennt es auch rhetorische Fragen, weil sich so die Antwort schon in der Frage verbirgt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das ist nicht nur eine Frage, das ist schon eine Aussage. Gott gedenkt an dich. An dich persönlich. Das heißt, du bist wichtig. Ganz dick auf den Spiegel schreiben, jeden Morgen lesen. Musst allerdings ich hinschreiben. Weil du bist wichtig, dann denkt man immer wieder an alle anderen und ich bin es ja nicht. Nee, man muss dann ich hinschreiben, ja. Du bist wichtig, weil Gott dich als wichtig empfindet. Er sieht tatsächlich den einzelnen Menschen und nicht immer nur so die große Masse. Und das Menschenkind, das du dich seiner annimmst. Das heißt doch, hey, Gott nimmt sich der Menschen tatsächlich an. Der einzelne Mensch ist ihm tatsächlich wichtig. Woran ich das festmache? Nicht nur an diesem Psalm. Ich empfehle euch, mal die Evangelien, das sind ja nur 4, mal unter diesem Aspekt durchzulesen. Jesus selbst hat sich, wenn er unterwegs war, meist in der großen Masse bewegt, aber er hat den einzelnen Menschen dabei niemals übersehen. Ich denke dabei zum Beispiel an diesen Mann namens Bartimäus, der war blind. In Markus 10 können wir dazu lesen, und als er, Jesus, aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Also Jesus war in der Masse unterwegs, war echt was los. Wenn im Orient Menschen unterwegs waren, da war es niemals leise. Gut, das ist jetzt in Deutschland auch so, glaube ich. Wenn Menschen unterwegs sind. Und doch hat Jesus diesen blinden Mann nicht übersehen. Bartimäus hat nach Jesus gerufen. Jesus hörte ihn und Jesus heilte ihn, weil dieser Bartimäus den Wunsch hatte, geheilt zu werden. Deshalb. Oder bleiben wir noch ein wenig in Jericho. Lukas 19 wird berichtet, wie Jesus durch die Stadt zog, wie Menschen die Straßen säumten. Also da waren wirklich Massen unterwegs. Und unter diesen vielen Menschen war ein Mann mit Namen Zachäus. Ein kleiner, dicker Zöllner. So wird er beschrieben, immer wieder. Also nicht in der Bibel, aber von allen anderen. Ein kleiner, dicker Zöllner. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und genau diesen kleinen, dicken Zöllner, den hat Jesus nicht übersehen. Und das hat Jesus immer so gemacht. Dafür stehe ich heute ein. Ich als Nachfahre dieses kleinen, dicken Zöllners. Jesus hat nämlich diesen kleinen Zöllner damals mit 10 Jahren auch nicht übersehen. Er hat mich durch meinen damaligen Jungscharleiter gerufen, als ich 10 war. Da war ich noch nicht 10. Ich sehe viel älter aus, aber ich war noch nicht 10. Nein. Und da hat er mir mitgeteilt: Hans Werner, dein Leben möchte ich an deiner Seite gestalten. Ich möchte, dass du Ja zu mir sagst. Und ich durfte Ja sagen. Und das war wirklich schön. So ähnlich wie damals dieser Zachäus ein Ja sagen durfte zu Jesus. Es ging bei Jesus immer um den einzelnen Menschen. Und für diesen einzelnen Menschen hat er auch sein Leben hingegeben. Unserem großartigen, liebevollen und mächtigen Gott war jeder einzelne Mensch einen Christus wert. Jeder einzelne. Aber jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen und diese Botschaft an unserer Lebenserfahrung messen. Wenn wir das tun, wird es verkehrt. Total verkehrt. Denn bei dieser biblischen Botschaft geht es nicht um deine persönliche Erfahrung. Hier geht es nicht um dein Leben hier auf dieser Erde, sondern es geht um dich selbst. Es geht um dich als Mensch. Es geht um dein Sein. Es geht um dein Menschsein. Und dieses Menschsein, das hat eine ganz bestimmte Stellung vor Gott. Und die Stellung wird zum Beispiel im Psalm 8 beschrieben. Ich lese euch nochmal ein paar zentrale Punkte aus diesem Psalm vor, einfach damit es sich verankern kann. Ich weiß ja nicht, ob ihr es zu Hause nochmal nachlest. Ich sage es euch einfach jetzt nochmal. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder, allzumal. Dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unten im Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Es ist schon großartig, was da geschrieben steht. An dieser Stelle, da sehe ich so ein Bild von mir, von einem grandiosen Künstler, der einen Lebensraum schafft mit ganz, ganz viel Liebe, in dem das Universum Platz hat. So ein kleiner Raum. Universum, unzählbar viele Galaxien, man ist noch nicht bis zum Ende gekommen. Bleiben wir mal bei unserem mit Sonne, Mond und Sternen. Und dann formt er die Erde und bebaut sie mit ganz vielen kreativen Ideen, Flora und Fauna, alle Geschöpfe auf dieser Erde, Blumen, Bäume, Sträucher und was sonst noch so kreucht und fleucht. So viel Liebe zum Detail, so viel Leidenschaft, man muss mal den Schöpfungsbericht lesen, da ist so viel Leidenschaft drin, das ist direkt ansteckend. Und dann setzt er den Menschen mitten hinein in dieses großartige Werk als Zentrum seiner Schöpfung. Nicht nur deshalb werde ich nicht müde, es immer wieder zu sagen, diese herrlichen Sätze dieses Psalms beschreiben nicht dein Leben an sich mit all den Erfahrungen, die du so machen kannst, sondern sie beschreiben, wie Gott dich sieht. Wie Gott dich sieht. Sie beschreiben die Sichtweise, die Gott dir als Mensch bereits gegeben hat. Du musst also nicht jetzt anfangen gucken, wie werde ich dem irgendwie gerecht? Hast du bereits. Und dabei spielt es gar keine Rolle, was du von Gott denkst. Die Beschreibung ist völlig unabhängig von dem Bild, das du dir von Gott gemacht hast. Es geht hier nicht um dein Bild von Gott, sondern um das Bild, das Gott sich von dir gemacht hat. Von jedem einzelnen Menschen gemacht hat. Und das anzunehmen, das ist jetzt die Herausforderung. Die Herausforderung, der du dich stellen musst. Einfach anerkennen, wer du in seinen Augen bist. Welche hohe Stellung er dir eingeräumt hat. Und wer das anerkennen kann, ich glaube, der wird so wie an so einem warmen, sonnigen Tag die Wärme der Liebe Gottes auf sich zu spüren bekommen. Der wird erahnen können, dass es gar nicht sein kann, dass dieser Gott dich in dieser Welt an irgendeiner Stelle hängen lassen wird. Das kann gar nicht sein. Wir Menschen sind sehr schnell dabei, uns ein Bild von Gott zu machen. Und dann hängen wir das Bild auf im Wohnzimmer unseres Gedächtnisses. So ein dicker, fester Rahmen, dickes Glas drumherum. Das Bild ist so festgezimmert da drin, kann gar nicht raus. Da ist es. Gott darf gar nicht anders sein als dieses Bild, das wir aufgehängt haben. Aber so läuft's nicht. So läuft's nicht, denn Gott ist größer als deine Erfahrung. Gott ist der Unendliche. Er ist der Gott, der dich sieht. Yahweh Jireh. Das ist einer der Gottesnamen im Alten Testament. Hagar ist diesem Gott begegnet. Ich bin Yahweh Jireh, der Gott, der sieht, der dich sieht, der deine Versorgung sichtbar macht. All das sind Übersetzungsvarianten dieses Gottesnamens, Yahweh, Jireh, der Gott, der dich sieht. Das sind die Fakten in der Heiligen Schrift, die über den liebevollen Gott zu finden sind. Er ist der Gott, der den Menschen nicht übersieht. Yahweh, Jireh, das sind die Fakten, die dir Gott heute wieder ganz neu in dein Lebensbuch oder auf deine Lebensfahne schreiben möchte. Und jetzt die Rückfrage, welches Bild hast du, ganz persönlich, von diesem Gott? Kannst du ihn einfach so stehen lassen, wie er ist? Kannst du ihn einfach so sein lassen, wie er ist? Einfach Gott sein lassen? Ihn aus deinem kleinen Rahmen freilassen, damit er die Möglichkeit hat, in deinem Leben das umzusetzen, was er eigentlich in dein Leben hineinsetzen möchte? Was er dir versprochen hat? Womöglich, ich spiele jetzt mal ein bisschen mit den Gedanken, womöglich würde er dich dann vielleicht mit einem heilen, zufriedenen Leben beschenken? Anstatt dich so zu strafen, wie du es dir immer ausgemalt hast, weil Gott für dich einer ist, der mit harter Hand führt? Womöglich wäre er der ganz andere, würde dir vielleicht gerne Erfolg schenken, Heilung schenken. Vielleicht würde er dir mehr Geld geben als bisher gerne, wenn er Gott sein dürfte. Er könnte doch tatsächlich anders sein, als du denkst. Es könnte doch tatsächlich anders kommen, als du denkst. Also da kann man mal darüber nachdenken. Finde ich. Vielleicht hast du ja wirklich ein falsches Bild von Gott, an dem du nur festgehalten hast, um die Kontrolle über dein Leben nicht zu verlieren. Weil wenn Gott mal die Kontrolle übernimmt, dann kann es ganz anders kommen. Ja, die Kontrolle. Wir haben gern das Zepter in der Hand. Aber dazu kann ich nur sagen, hallo, Gott meint's gut mit dir. Wirklich. Keiner kennt dich so gut wie der, der dich geschaffen hat. Er erkennt dich in der großen Masse. Lass dein Leben los in seine Hände. Er kennt dich mit Namen, weiß, wie du dich fühlst, ganz egal, wo du dich gerade befindest. Und er liebt dich von Herzen. Halleluja, Ehre sei Gott. Die Frage, die er dir meines Erachtens in diesem Psalm stellt, ist ganz einfach. Eigentlich hätte ich am Anfang sagen können, ich stelle dir einfach diese Frage zu Psalm 8 und dann sage ich Amen. Wäre die Predigt ein bisschen kürzer gewesen. Er fragt dich ganz simpel, ich liebe dich, liebst du auch mich? Und zwar so, wie ich bin. Ich liebe dich, liebst du auch mich? Und zwar so, wie ich bin. Das fragt dich Gott. Ich habe euch nur sagen können heute, Gott ist der ganz andere. Und das in so einem wunderbaren Maße, dass wir es gar nicht in Worte fassen können. Und ich habe es in dieser Predigt auch nicht wirklich geschafft. Als ich damit fertig war mit der Vorbereitung, habe ich gedacht, pff, ja, das konnte ich doch irgendwie doch nicht ausdrücken. Weil eben Gott doch der ganz andere ist. Und deshalb möchte ich dir einfach nur Mut machen, lass diesen wunderbaren Gott in deinem Leben frei. Damit er deinen Horizont in deinem Leben auf eine Weise erweitern kann, wie es du es dir vielleicht gar nicht zu träumen gewagt hättest. Dafür hat er selbst sein Wort gegeben. Und er wird Wort halten. Amen.